Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ihr seid ja unglaublich aufmerksame Hörer, das muss man euch lassen. Deswegen ist euch das Rascheln im Hintergrund bei der letzten Episode nicht entgangen und es wurde viel spekuliert, sind das jetzt Chips gewesen oder war es einer, der den Bleistift spitzt? Es war eine Mischung draus. Also ich habe ganz normal Chips gegessen und Flips, wie eigentlich bei jeder Episode, Kartoffelchips und Erdnussflips mag ich auch sehr gerne. Der Christopher hält sich eher an rote Beete-Chips, Marathonläufer, die gesunde Variante. Und der Konstantin hat, glaube ich, gar nichts gegessen. Der war tatsächlich am Bleistift-Spitzen, denn unser Talk ist ihm meistens zu wenig. Der muss da gleichzeitig noch irgendwelche Formationen aufs Papier kritzeln und dazu braucht er natürlich massig Bleistifte. Deswegen war es eine Mischung aus Flips, rote Beete-Chips und gespitzten Bleistiften. Und damit ist die Geschichte aufgelöst. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Schätzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken!
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 10. Spieltag mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de @cc_Eckner auf Twitter mit gespitztem Bleistift. Servus, grüß dich.
Servus.
Und ja, der Christopher ist heute nicht mit dabei. Der hat die rote Beete-Chips nicht vertragen. Hätte ich ihm gleich sagen können, dass er da mal was Gescheites essen soll. Konstantin, was nimmst du denn mit von diesem 10. Spieltag in die Woche?
Um mal einen alten Werbespruch aufleben zu lassen, sage ich, pack den Bullen in den Tank.
Wie heißt denn der Werbespruch richtig?
Pack den Tiger in den Tank von Esso.
Ach, stimmt, genau. Pack den Tiger in den Tank. Und
als ich.
Gut, okay. Bullen verstehe ich jetzt gar nicht. Ach so, jetzt.
Oh Gott. Was für ein Start.
Das heißt, Werbespruch für die Liga oder Werbespruch für den Verein oder in welche Richtung?
Ja, Werbespruch für den Verein, glaube ich. Ne? Ich denke, dass in der Liga es dann doch auch Gegenstimmen geben würde, wenn man das jetzt als großes Label der Bundesliga anheften möchte, weil wir wissen, dass RB Leipzig, um es jetzt mal aufzulösen, nicht unbedingt so beliebt ist.
Ach so, jetzt.
Ja, genau. Natürlich, du hast eher an Hamburg gedacht. Dass RB Leipzig natürlich nicht so beliebt ist jetzt in der Liga, aber punktgleich mit den Bayern, nur 5 Tore zurück im Torverhältnis. Es ist ja schon eine für mich etwas überraschende Leistung. Ich habe schon geglaubt, dass sie möglicherweise im ersten oder im oberen Tabellendrittel sich etablieren könnten oder zumindest für eine gewisse Zeit dabei sein könnten. Aber dass RB Leipzig jetzt da punktgleich ist nach 10 Spieltagen, ist ja immer fast schon ein Drittel der Saison rum, das überrascht dann schon. Bleibt natürlich die Frage, inwieweit sie dieses Niveau halten können bis zur Winterpause und auch danach, weil natürlich ihr Spielstil selber sehr kräftezehrend ist und Hasenhüttl, das hatten wir auch schon mal diskutiert in einer der vorherigen Episoden, dass eben Hasenhüttl auch auf einen relativ kleinen Kern an Spielern setzt. Also warten wir mal ab, aber immerhin ist es so, dass RB Leipzig jetzt eine Gruppe an Überraschungsteams an der Tabellenspitze oder hinter den Bayern anführt.
Ich nehme mit in die Woche, dass ja tatsächlich die Liga ja sich schon so ein bisschen verändert, das Gesicht verändert. Also wenn wir jetzt mit Leipzig und Hoffenheim, die da vorne stehen, da wirklich zwei Mannschaften haben, die da vorher noch nie waren. Also, stimmt nicht ganz, aber längerfristig noch nie waren. Leipzig noch nie in der Liga und Hoffenheim, gut, diese eine starke Hinrunde nach dem Aufstieg hatten sie, aber in den letzten Jahren nicht mehr vorne mit dabei. Und dann haben wir mit Köln, Frankfurt in der oberen Hälfte auch nochmal zwei Mannschaften, die zuletzt ja eher Mittelfeld gespielt haben und dann, ja, der Blick nach hinten mit Teams wie Gladbach eigentlich in den letzten Jahren immer vorne mit dabei, gut, so weit hinten stehen die nicht, aber das ist jetzt wirklich momentan tatsächlich Mittelfeld, Schalke auf Rang 12, klar, schlecht gestartet, nehmen langsam Fahrt auf, aber zweite Tabellenhälfte, Wolfsburg hinten drin, HSV natürlich, Werder, gut, an Werder und HSV haben wir uns ein bisschen gewöhnen können die letzten Jahre, aber sind ja doch auch große Mannschaften und insofern, ja, hat sich da, denke ich, schon in der Liga so ein bisschen was getan und was, finde ich, der Liga auch gut tut, ist, dass eben, ja, dass tatsächlich mal Spannung da vorne dran drin ist. Und das ist vielleicht auch unser Thema heute, Konstantin, wenn wir uns mal die Tabellenspitze ein bisschen anschauen. Wie viel ist da tatsächlich schon ja, ist da noch Schein, also mit Leipzig, Hoffenheim, Hertha BSC unter den ersten Vieren, wie viel ist tatsächlich kein Schein, sondern Sein, also wie viel stimmt da tatsächlich? Und ja, was ist denn der Grund dafür, dass die Bayern dieses Jahr nicht so wegziehen können? Das sind so die Themen, die ich ganz gern besprechen würde. Und meine Meinung dazu, Konstantin, ist tatsächlich, dass ich halt vielleicht auch einfach mal Fußball Deutschland wieder daran gewöhnen muss, dass es nicht ganz normal ist, dass eine Mannschaft da mit 10, 15 Punkten vorne wegmarschiert, sondern dass das eigentlich einfach sportlicher Wettbewerb ist, dass es schwer ist, eine Liga über eine ganze Saison zu dominieren und sich tatsächlich so einen großen Vorsprung rauszuspielen. Also mir gefällt das, was aktuell da passiert in der Bundesliga, gefällt mir besser als in den letzten Jahren. Und klar wird viel diskutiert über die Schwäche der Bayern, die noch kein Spiel verloren haben, sondern 7 von 10 gewonnen und 3-mal unentschieden gespielt haben. Und dazu ja auch unentschieden gegen die Mannschaften, die jetzt tatsächlich auch oben noch dabei sind. Also das ist für mich keine Schwäche, sondern eher Normalität. Und das, was die letzten Jahre passiert, das war eher die Ausnahme. Wie siehst du das dann?
Ja, ich glaube, was die Bayern betrifft selber, spielen zwei wichtige Punkte eigentlich eine Rolle. Zum einen, dass ich irgendwie sehe, dass der Kader so ein bisschen jetzt an einen Punkt ankommt, wo womöglich ein Umbruch notwendig ist, der auch zumindest partiell eingeleitet wurde mit eben einer Verpflichtung von Renato Sanchez. Auch die Transfers von Costa und Coman sollten ja eigentlich so ein bisschen diesen Umbruch auf den Flügeln zum Beispiel einleiten. Also da gibt es schon gewisse Positionen jetzt im Team, die einfach nicht mehr ganz so perfekt oder auf dem absolut besten Niveau besetzt sind. Trotzdem kann natürlich Bayern München an einem guten Tag immer noch jede Mannschaft der Welt schlagen. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen. Nur da im Mittelfeld, wenn ich mir Xabi Alonso anschaue, ist vielleicht nicht mehr ganz so die perfekte Besetzung, wenn er mal spielt. Rechts auch Lahm, an einem guten Tag immer noch Weltklasse, an einem normalen Tag vielleicht eher nur noch so, was sagen wir, Bundesliga-Spitze. Und ja, Robben und Ribéry auch so etwas schwankender womöglich. Wobei Robben eigentlich, wenn er fit ist, dann immer noch sehr gute Leistung abruft. Da sehe ich sogar die schwankende Leistung eher noch bei Ribéry. Dann Thomas Müller in einer kleinen Krise, in einer größeren Krise, was man ja auch selten hat, was aber doch auch hin und wieder zumindest vorkommt. Und das insgesamt schwächt die Bahn zumindest, was die individuelle Qualität anbetrifft. Zum anderen Ancelotti, jemand, der in großen Partien sehr viel rausholen kann aus seinen Teams, weil er ein guter Big-Match-Coach eigentlich ist. Ich sehe bei ihm, und das ist ja nicht das erste Mal in seiner Karriere, immer so ein bisschen das Problem, dass er in der Saison jetzt nie eigentlich oder fast nie eine dominante Mannschaft aufs Feld gebracht hat, die wirklich dann vom 1. bis zum 34. oder 38. Spieltag dann alles niedergewalzt hat. Und das wird wahrscheinlich auch hier wieder passieren. Sein Fußball ist einfach etwas mehr darauf ausgerichtet, sagen wir mal, ein konstant gutes Niveau zu haben, aber kein konstant galaktisches Niveau, was vielleicht die Bayern unter Guardiola zumindest in einer Saison mindestens hatten, was den Ligabetrieb anbetraf. So, also insgesamt die zwei Elemente, warum die Bayern nicht ganz so stark sind. Jetzt dürfen wir das natürlich nicht, jetzt merkt man aber schon daran, wenn wir darüber diskutieren, über die vermeintliche Nichtdominanz oder Schwäche der Bayern, dann merken wir auch, wie sich eigentlich unsere Wahrnehmung geändert hat über die Jahre hinweg, weil die Bayern stehen jetzt mit 7 Siegen und 3 Unentschieden und keiner Niederlage nach 10 Spieltagen mit 24 Punkten an der Spitze. Das ist immer noch verdammt gut und es gab Zeiten in der Bundesliga, und das ist noch gar nicht so lange her, da hat die Bayern eine ähnliche Statistik oder eine ähnliche Punkteausbeute aus den ersten 10 Spieltagen und sie waren auch Tabellenführer und eigentlich hat keiner so richtig daran geglaubt, dass sie da weggestoßen werden von der Tabellenspitze. Und wenn man jetzt mal RB Leipzig mal vielleicht rausnimmt als Anomalie, dann haben sie auch schon wieder 4 Punkte Vorsprung auf den Verfolger Hoffenheim. Und wenn man mal die 3 Überraschungsteams mal rausstreicht, einfach nur mal, weil womöglich da doch ein Einbruch stattfindet, dann haben sie schon wieder 6 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund mit 5 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen hat keinen perfekten Start hingelegt, ein bisschen holprigen Start, aber auch keinen, wo man jetzt wie eine große Krise ausrufen würde.
Ja, aber die schenken halt ab und zu mal wirklich eins ab. Und das ist ja halt so, das, und bei Bayern gibt's halt genau, ja. Und bei Bayern gibt's halt den riesen Aufschrei, wenn sie halt mal unentschieden, wie gesagt, ich meine, die haben unentschieden gegen Hoffenheim, gegen Frankfurt und gegen Köln gespielt. Das sind jetzt die drei Mannschaften, die klar überraschend, aber die halt in dieser Saison vorne mit dabei sind, ja, im oberen Drittel noch stehen. Und ja, das sind die einzigen Punkte, die Bayern abgegeben haben. Es sind ja, zwar schon sechs, ja, also es sind halt, es sind sechs, ja. Und in der Champions League Niederlage gegen Atletico Madrid in den letzten drei Jahren zweimal im Finale.
Ja, also gegen die europäische Spitzenmannschaft auswärts in Madrid,
wo genau.
Sowieso
0 zu 1.
Bei Atletico Madrid, da geht fast jeder irgendwie ein. Ja. Deshalb, ja, also das, genau, das ist das Problem. Also ich meine, jetzt kann ich es nicht ganz genau belegen, aber wenn man sich das mal anschaut, Saisons von vor 10 Jahren oder von vor 15 Jahren, dann war die Leistung der Bayern, obwohl sie damals Meister wurden, oft in der Regel, ja, in den meisten Fällen, da waren die Leistungen bzw. auch die Punktausbeuten teilweise schlechter als jetzt. Beziehungsweise da hat man eben gegen, sagen wir mal, Verfolger wie Hoffenheim und Frankfurt da nicht unentschieden gespielt, sondern hat glatt verloren dann einfach, weil man da doch immer mal eine Schwächephase drin hatte. Und jetzt schaffen es aber die Bayern trotz dieser vermeintlichen Schwächephase, selbst in einem Spiel gegen Hoffenheim, wo es nicht alles so glatt lief, dann eben unentschieden rauszupressen, Hoffenheim auf Distanz zu halten und eben am Ende trotzdem Tabellenführer wieder zu sein. Also deshalb, ich glaube einfach, dass unsere Wahrnehmung durch die Jahre unter Guardiola und auch das zumindest das letzte Jahr unter Heinkes, da hat sich die Wahrnehmung schon etwas verändert. Vielleicht auch noch, weil man es in anderen Ligen zum Teil auch sieht, dass eben die drei oder die zwei bis drei starken Mannschaften in Spanien komplett dominieren. Das PSG hat in den letzten Jahren in Frankreich oftmals dominiert, Juventus dominiert nahezu jede Saison, nicht jede, aber viele Saisons in Italien aktuell. Zumindest hat sich da so ein bisschen was eingeschliffen, was womöglich auch schon immer mal der Fall war vor 10, 15 Jahren. Aber auch da gab es Saisons, wo die Bayern mal eine Schwächephase zum Beispiel hatten und dann eben nicht diese Punktausbeute, also diese gute Punktausbeute nach 10 Spieltagen oder wer weiß, wo sie dann nach der Hinrunde stehen, vorweisen konnten. Also glaube ich, dass zumindest, man kann sicherlich, um jetzt nochmal ganz kurz um das Thema vielleicht Bayern abzuschließen, man kann natürlich, wenn man auf die Leistung schaut, selbst auf die Siege, dann kann man sich als Bayern-Anhänger trotzdem Gedanken machen, ob diese Mannschaft jetzt gegen die Top 3, 4 Europas aktuell komplett wettbewerbsfähig ist. Ich habe ja vorhin gesagt, an einem guten Tag können sie jeden schlagen, nur aktuell ist eben die Anzahl der guten Tage bei den Bayern doch relativ begrenzt. Jetzt, wie gesagt, ich bin gespannt auf gerade die Leistung der Bayern in Topspielen. Ancelotti hat da gewisse oder eigentlich ein gutes Portfolio vorzuweisen an Topspielen, die er für sich entschieden hat in seiner Trainerkarriere, eben auch, weil er mit Milan, obwohl in der Liga oftmals hinter Juventus zum Beispiel, in der Champions League oftmals brillant einfach Spiele für sich entscheiden konnte, beziehungsweise seine Mannschaft dann für sich entschieden hat. Das war ja auch immer so ein bisschen die Krux bei Milan, dass sie zum Teil in der Liga dann zwischenzeitlich mal Vierter waren, aber im Champions League Halbfinale standen die auf alle Fälle, als unter Ancelotti. So, also da hat er sicherlich auch Vorteile, womöglich sogar wahrscheinlich gegen fast alle anderen Trainer in Europa. Aber in der Liga ist er eben keiner, der wirklich eine Liga dominieren kann, wahrscheinlich. Und nochmal den anderen Punkt, um es abzuschließen. Der Kader der Bayern ist immer noch sehr hochwertig, aber das hat, glaube ich, sogar mal intern bei uns besprochen, wo mit Christopher auch. Es steht eben langsam Umbruch an, weil auch viele in ein Alter kommen, wo es dann langsam dahin geht, wo man möglichst in die zweite Reihe rückt oder womöglich sogar seine Karriere beendet bzw. ausklingen lässt irgendwo. Und dann eben nicht mehr bei Bayern München in der ersten Mannschaft spielen kann oder nicht in der ersten Elf zumindest steht. Wenn man sich auch den Altersschnitt anschaut, Abwehr, das geht noch zwei Jahre wahrscheinlich gut, aber dann hat man auch nur noch Alaba theoretisch. Im Mittelfeld habe ich schon angesprochen, Xabi Alonso. Javi Martinez ist noch nicht so alt, aber Xabi Alonso ist eigentlich jetzt gerade auf der Zielgeraden seiner Karriere. Arturo Vidal, chronische Kniebeschwerden, die aktuell nicht oder die jetzt in seiner Bahnzeit nicht ganz so negativ sich ausgewirkt haben, aber die sicherlich auch irgendwie, sagen wir mal, die Laufzeit seiner Karriere oder die Restlaufzeit seiner Karriere etwas nach unten gesenkt hat. Und Renato Sanches braucht noch seine Zeit. Thiago ist auch ja keiner, der jetzt so dadurch geglänzt hat, dass er topfit durch die komplette Saison gehen kann. Ein bisschen eben zu Robben und Ribéry und womöglich auch Lewandowski, weil ich weiß ja nicht, was da hinsichtlich Transfers passiert. Also wenn man dann mal darauf schaut, was eigentlich das verbleibende Gerippe der Bayern ist, dann gibt es sicherlich interessante nächste Transferphasen für die Münchner. Sie haben das Geld und sie haben das Renommee, um gute und sehr gute Weltklasse-Spieler zu kaufen. Ist natürlich immer nicht ganz so einfach dann in der Praxis, weil die ja diese Weltklasse-Spieler meistens schon irgendwo unter Vertrag sind und deshalb, ja, das ist jetzt aber so ein großer Ausblick, nur ich glaube, das sollte jeder, der die Bahn auch verfolgt, im Auge behalten und das haben sicherlich auch viele Fans schon im Auge.
Ja. Paar Punkte dazu, also Ancelotti wurde ja auch deswegen geholt, weil er gezeigt hat, dass er die großen Titel holen kann und die Bayern mit 5-mal Halbfinale in Folge jetzt irgendwie nicht mehr zufrieden sind und halt vielleicht diesen Champions-League-Titel auch mal wieder haben wollen und ja, vielleicht geht es halt einfach auch so ein bisschen auf Kosten der Meisterschaft. Vielleicht ist es auch alles Strategie. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen früh, das zu beurteilen. Vielleicht sagt er tatsächlich, okay, ich lasse jetzt mal die Zügel ein bisschen locker, sorg für ein hohes, gutes Wohlfühlklima und dann im nächsten Jahr geht's dann rund, wenn es auch in der Champions League in die entscheidenden Partien war. Aber die große Kritik war in den letzten Jahren, alles hoch konzentriert, Spannung hoch bis zum Schluss dann halt irgendwie, als im März, April dann die wichtigsten Spiele kamen und die wurden dann halt verloren. Oder man kam halt nicht ins Champions League Finale. Möglicherweise ist es dieses Jahr anders, können wir erst in ein paar Monaten beurteilen. Und auch nochmal zur Wahrnehmung, Ribéry Robben habe ich ganz interessant gefunden. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast auf Twitter, von @cniari, Christian Niari. Bundesligaspieler mit den Minuten pro Torbeteiligung, also Tor geschossen oder Tor vorbereitet. Ribéry und Robben auf 1 und 2. Also Ribéry, Robben, dann Aubameyang, dann Modest, Guerrero, Werner, Forsberg, Lewandowski und Pulisic. Wenn man dann die Liste mal runtergeht. Ribéry alle 60 Minuten an einem Tor beteiligt. Also die Qualität ist ja da in der Offensive.
Aber das wird anhand der Spielzeit, die sie aufweisen, aufgeschlüsselt. Ja. Genau, und das ist ja die Sache. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass
du meinst, dass Ribéry weniger Spielzeit, dass es halt nicht mehr für so viele Minuten dann reicht. Ja, genau.
Ja.
Okay. Weil Robben jetzt auch zuletzt zweimal ausgewechselt.
Genau, also Robben ist ja sowieso irgendwie leider chronisch verletzungsanfällig, wobei es gibt auch immer mal gute Phasen, dann gibt es auch mal Rückschläge. Auch Ribéry geht jetzt nicht mehr ganz so topfit durch eine komplette Saison, sondern hat auch seine Schwierigkeiten. Und das bedeutet, dass sie schon noch Waffen haben in Robben und Ribéry, aber das natürlich, das eben nicht mehr reicht, dass die 34 oder am Ende von den 50 Spielen pro Saison 40 bestreiten können. Und deshalb, ich meine, das war ja auch der Grund, warum man Costa und Coman geholt hat. Mein Augen Coman eher jemand, der langfristig sogar eine Stammposition einnehmen kann und Costa jemand, der eben einfach eine Alternative darstellt, die man bringen kann in einem Spiel oder in eigentlich fast jedem Spiel. Nur das Interessante ist eben, und das können wir dann diskutieren, wenn es soweit ist, aber das Interessante ist ja, dass die Bahn wahrscheinlich im nächsten Sommer, beziehungsweise im Sommer dann darauf, also 2018 spätestens, dann größere Transfers tätigen müssen auf vielen Schlüsselpositionen. Und wie ich schon gesagt habe, finanziell ist das kein Problem. Also Bayern München ist in einer finanziellen Lage, die können theoretisch auch 60, 70 Millionen von Spieler ausgeben. Das würde nicht wehtun in dem Sinne. Aber man muss natürlich an die Spieler rankommen. Das sieht man ja auch bei manchem Verein, der vielleicht viel Geld hat, aber dann einfach sich immer nur so mit nicht unbedingt mit den 1A-Lösungen abfinden oder nicht die 1A-Lösung bekommen, sich dann mit den 1B-Lösungen abfinden muss. Und das wird dann sehr spannend sein, welche Lösungen die Bayern finden in der Bundesliga, wo sie theoretisch ja fast jeden Spieler kriegen könnten, ist ja auch das Potenzial dann doch ein bisschen überschaubar, zumindest für ihre Ansprüche. Also ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt als Robbenersatz Emil Forsberg holen werden.
Ja, klar.
Auch wenn der stark ist, aber das ist. Die schauen dann eher, ob womöglich, jetzt fällt mir kein Name ein, Sadio Mané oder solche Spieler, so ein bisschen in der Kategorie, aber Martial oder solche Spieler womöglich kommen könnten. Darauf schielt man ja dann als Bayern München und das ist natürlich sehr schwierig, weil diese ganzen Kicker sind alle schon bei bei Weltklasse-Vereinen mit riesigen Bankkonten und Investoren im Rücken unter Vertrag. Mal sehen.
Schauen wir doch auf das, was aktuell hinter den Bayern steht in der Tabelle, aber halt nicht weit hinter den Bayern. Mit RB Leipzig punktgleich mit den Bayern, genau die gleiche Bilanz, 7 Siege, 3 Unentschieden. Ein bisschen schlechteres Torverhältnis, die Bayern 24-6, RB Leipzig 20-7. Hoffenheim ist Dritter, jetzt am Wochenende mit dem 1-1. Gegen die Bayern 5 Siege, 5 Unentschieden, auch noch nicht verloren. 4 Punkte Rückstand auf Bayern München und RB Leipzig. Hertha BSC hält sich da vorne mit dabei auf dem 4. Tabellenplatz, punktgleich mit Hoffenheim, 20 Punkte. Am Wochenende ein 3-0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach durch den Dreierpack von Kalou. Also da haben wir ja so ein Team mit Gladbach, das in den letzten Jahren vorne mit dabei war, und Hertha BSC putzt das weg am Freitagabend. Und dann kommt ja der BVB auf 5 mit einem recht verrückten Torverhältnis mit 25-12. Köln punktgleich und Frankfurt hat auch 18 Punkte wie der BVB. Leverkusen, ja, scheint so langsam in Fahrt zu kommen. Konstantin, was machst du mit den Mannschaften, die dahinter sind? Klar kannst du jetzt sagen, Leipzig, Hoffenheim, Hertha BSC haben natürlich einen großen Nachteil im Vergleich zu den Bayern. Der Kader ist sicherlich nicht so tief. Gilt natürlich auch im Vergleich mit Borussia Dortmund, die aktuell noch hinter Leipzig, Hoffenheim und Hertha BSC stehen. Aber die Leistungen, wir sind jetzt schon, wir haben fast ein Drittel der Saison jetzt bestritten. Die Leistungen sind ja, vor allem wenn wir Leipzig und Hoffenheim nehmen, schon wirklich stark gewesen. Glaubst du, dass sie das durchziehen können? Bei Leipzig hatte ich ja gleich am Anfang so auch hier schon mal Bedenken geäußert, dass sie ja diese aggressive Spielweise auch, ja, diese Einstellung wirklich über eine ganze Saison halten können, dass das auch eine mentale Frage ist bei Leipzig, weil sie ja wirklich in jedem Spiel irgendwie an die Grenzen gehen müssen, alles investieren müssen. Das ist vielleicht auch irgendwann ermüdend für den Kopf. Und bei Hoffenheim, ja, habe ich immer noch so das kleine Fragezeichen, ob das tatsächlich schon so gefestigt ist unter Nagelsmann. Klar sieht das jetzt sehr, sehr gut aus, vor allem in dieser Saison. Spielen guten Fußball gegen Bayern jetzt am Wochenende. Das Spiel kannst du auch verlieren hinten raus. Aber ich meine, sie halten sich halt jetzt schon ein paar Spieltage da oben. Also das sind alles Mannschaften, die ja nicht zu Unrecht da oben stehen, ne?
Nein, natürlich nicht. Ich meine, am Ende haben sie die Punkte eingefahren und das zeugt ja davon, dass sie irgendwo in der Lage sind, da oben mitzumischen, zumindest aktuell. Nur, wenn du dich erinnerst an die letzte Saison, da hatten wir sicherlich auch ähnliche Diskussionen über Hertha BSC damals schon gehabt, denn die haben ja in der Hinrunde dann gerade so zum Schluss hin mehrfach Siege eingefahren und hatten sich ja dann auch so sehr weit oben etabliert. Und zum Schluss hin gab es dann 4 Niederlagen in Folge und die sind noch auf Platz 7 abgerutscht. Das Gegenbeispiel war Borussia Mönchengladbach, die ersten 5 Spiele verloren haben, wo man schon, also wo der dann auch Favre gegangen ist, wo man schon daran geglaubt hat, dass jetzt alles zu spät ist bei Gladbach, und die dann am Ende Vierter geworden sind. Und diese Saison ist es womöglich Schalke, die komplette Startphase vermasselt haben und die sich jetzt berappeln und rehabilitieren sozusagen von diesem schwachen Start. Also bedeutet für mich, eine Mannschaft kann stark sein und kann sehr gute Leistungen zeigen oder zumindest gute Resultate einfahren. Vielleicht sieht man nicht gute Leistungen zeigen, aber gute Resultate einfahren. Und das kann sehr schnell umschlagen. Und gerade Mannschaften, die eben dann auch nicht die individuelle Klasse haben, um das wirklich abzufedern, die kommen dann in Schwierigkeiten und 3-4 Niederlagen in Folge oder in einem kurzen Zeitraum und du fliegst da komplett 3-4 Plätze nach hinten. Das gerade bei ich wieder die Gefahr. Denn wenn man sich auch nochmal so ein bisschen statistisch anschaut, wie Hertha performt, dann sind sie wieder wie in der letzten Saison auch. Eigentlich spielen sie über ihren Verhältnissen. Könnte sich wieder negativ auswirken ab irgendeinem gewissen Punkt. Bei Hoffenheim sehe ich zumindest Potenzial, um unter den Top 5 zu landen. Sehe ich bei Nagelsmann sowieso. Ich sehe aber auch bei noch einige Schwächen. Bei ihm selber, manche taktische Sachen sind etwas unsauber. Und Hoffenheim selber macht als Mannschaft hin und wieder mal einen Fehler. Und auch gegen die Bayern war nicht alles so perfekt. Und auch da haben sie den einen oder anderen Fehler, strategischen Fehler eingestreut oder haben, sagen wir mal, von der Herangehensweise nicht hundertprozentig perfekt gelöst. Trotzdem natürlich sehr gut. Den Kader von Hoffenheim finde ich passabel zumindest. Also ich sehe da Potenzial bei denen zum Beispiel, dass sie unter 5 kommen. Bei Hertha sehe ich...
Bei Hoffenheim, wenn ich da kurz einhaken darf, die hatten ja, ihre Schwächephase hatten sie ja eigentlich am Anfang der Saison. Also wenn man die ersten, also jetzt haben sie unentschieden gespielt gegen die Bayern, die ersten 4 haben sie auch unentschieden gespielt, dazwischen alles gewonnen und halt gegen Leipzig, okay, zum Auftakt 2-2, aber dann 4-4 gegen Mainz, 0-0 Wolfsburg, 1-1 Darmstadt. Das sind halt mindestens mal 4 Punkte dabei, die du eigentlich nicht hergeben darfst, wenn du ganz vorne mitspielen willst.
Ja, klar. Ja und nein, weil trotzdem sind sie Dritter damit.
Ja, also das ist ja gerade noch, also in dieser Saison funktioniert das ja sogar, dass du dann halt, selbst wenn du diese Spiele nicht gewinnst, einigermaßen weit vorne dabei bist. Ich sag bloß, da wäre sogar bei Hoffenheim noch mehr drin in dieser Saison.
Ja, das kannst du ja fast über jeden Verein sagen, glaube ich. Also für Borussia Dortmund wäre auch mehr drin aktuell.
Von denen hätte man es aber auch erwarten können. Von Hoffenheim weniger. Also haben wir nicht vor der Saison gesprochen und gesagt, irgendwie so 7, 5, 6, 7, 8? Hattest du nicht mal gesagt, so 6, irgendwie so, ja, gerade
in dem einstelligen Bereich.
Ja, genau.
Und sie aktuell vielleicht ein bisschen darüber, was ich hatte die eher so wahrscheinlich so 7, 8, 9. Okay, die können ein bisschen darüber einlaufen. Ob die jetzt ins Titelrennen einsteigen, glaube ich nicht. Und es hat auch weniger damit zu tun, dass sie jetzt irgendwie einen schlechten Saisonstart hatten, sondern auch, das ist einfach Bestandteil ihrer Spielweise. Zumindest am Anfang der Saison sehr deutlich gewesen, hatten sie einige Defensivschwächen. Also das war ein Konterspiel sehr effektiv, sehr geradlinig, sehr tempostark. Und defensiv konnten sie die Räume nicht dicht machen, Halbraumbesetzung war nicht so stark. Haben sie jetzt geändert, fast ein bisschen ins andere Extreme. Hat aber jetzt in den letzten Spielen eben und im Bahnspiel eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also zumindest zeigt das mir eins, dass eben Nagelsmann sehr lernfähig ist. Ist natürlich auch nicht so alt. Und dass er auch ein Team hat, was formbar ist zumindest. Weil wenn man sich die Mannschaft von Hoffenheim anschaut, dann gibt es natürlich schon Anführer und auch bestimmte Hierarchie und alles. Aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die wahrscheinlich sehr den Trainer folgt und die noch eben mehr eine Masse darstellt, die sehr talentiert ist, aber wo jetzt nicht so festgefahrene Strukturen herrschen. Und das ist, glaube ich, was auch Nagelsmann in die Karten spielt, dass eben er jetzt nicht mit irgendeiner so einer alteingesessenen Truppe arbeiten muss, wo dann irgendwie seine Kommandos nicht richtig ankommen. Ich glaube, das ist Hoffenheim als Mannschaft passt sehr gut zu Nagelsmann, denke ich. Während RB Leipzig ein bisschen anders gelagert der Fall ist, wobei ich auch da glaube, dass Hasenhüttl schon eine sehr autoritäre Person ist, die sehr, sehr stark einfach mit der Mannschaft umgehen kann. Und auch das wirkt sich da positiv aus, weil RB Leipzig ja eine Mannschaft ist, die ein sehr körperlich forderndes System spielt und du natürlich dann auch Spieler brauchst, die den Anweisungen des Trainers hundertprozentig folgen und eben dann nicht irgendwie sich nach 60 Minuten denken, na, jetzt schalte ich dann auch lieber mal einen Gang zurück, jetzt wird es mir langsam ein bisschen zu hart. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ja.
Was mir sehr gut gefällt bei diesen Mannschaften, die jetzt da vorne mit dabei sind, also zwischen Bayern und Dortmund mit Leipzig, Hoffenheim und Hertha BSC, dass sie alle eine Idee haben, wie sie nach vorne spielen. Also Hertha BSC in der Vorsaison, als sie lange vorne mit dabei waren, das kam ja doch sehr über die defensive Stabilität und gerne mal ein Spiel 1-0 gewonnen oder wenn man dann 1-0 vorne war, hat man es eigentlich nicht mehr hergegeben. Ist in dieser Saison, war schon in der Vorsaison im Laufe der Rückrunde dann ein bisschen anders, aber ist in dieser Saison nochmal, ja, finde ich extremer, wie sie nach vorne spielen. Bei Leipzig ist klar, das Umschaltverhalten nach Ballgewinn mit Tempo auch über Außen jetzt am Wochenende wieder ganz gut zu sehen beim Sieg gegen Mainz über Werner, der dann mordsmäßig Tempo hat oder Forsberg, das funktioniert auch oder ja, die Mittelfeldspieler, die da nachrücken und da unterstützen und auch mit wenigen Kontakt nehmen, dann nach vorne spielen. Hoffenheim schon, als Nagelsmann übernommen hat, als sie hinten drin waren, sofort radikal gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht auf Mauern, sondern wir spielen wirklich nach vorne und versuchen tatsächlich die Spiele zu gewinnen und nicht uns unentschieden zu ermauern. Ja, das taugt mir, dass es da diese Mannschaften gibt, die die eben nicht nur schauen, okay, wir spielen erstmal auf 0-0 und gewinnen das Ding dann 1-0. Die haben auch alle Tore geschossen, die da vorne stehen. Klar, jetzt vielleicht nicht so viele wie die Bayern und wie Dortmund, aber kommen gleich danach eigentlich. Also es sind die Mannschaften eigentlich vorne, die die meisten Treffer erzielt haben. Und dann wäre meine Frage an dich noch, welches taktische Detail vielleicht, welches taktische Konzept gefällt dir von diesen drei Mannschaften, Leipzig, Hoffenheim, Hertha BSC, denn am besten? Gibt es da irgendwas, was du vielleicht sogar nicht als revolutionär bezeichnen würdest, aber gibt es einen Punkt, der in dieser Saison schon nochmal so, ja, vielleicht so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal ist und auch mitverantwortlich eben dafür, dass eines dieser Teams vorne mit dabei ist?
Also revolutionär würde ich nichts bezeichnen, weil Leipzig an sich ja schon ein eigenes Spielsystem hat, auch eine eigene, sehr eigen ausgefertigtes Spielsystem, eine Philosophie, die eben ein bisschen dem von Bayer Leverkusen ähnelt. Ich würde da nichts als revolutionär bezeichnen, weil da gibt es einfach viele Sachen, die wir trotzdem schon gesehen haben. Kommt ein bisschen natürlich auf Details an, wie sie ausgeführt werden. Das klappt bei Leipzig aktuell sehr gut. Plus die individuelle Qualität, die auch vorhanden ist. Aber ich tue mich da schwer mit dem Wort revolutionär, weil das bedarf dann schon mehr. Hoffenheim finde ich eigentlich taktisch gesehen am spannendsten, weil am flexibelsten. Also rein von den Formationen her gibt es da verschiedene Optionen, die Nagelsmann immer wieder ausprobiert oder auch verwendet. Und zum anderen können sie relativ gut switchen zwischen eher einem etwas ballbesitzlastigeren Spiel, einem sehr konterstarken Spiel, ein bisschen mehr mit Halbraumfokus, manchmal mehr über die Flügel kommend. Auch in der Verteidigung ändern sich da die Fokuspunkte. Jetzt gegen Bayern sehr auf die Halbräume bedacht. In anderen Spielen versuchen sie dann eher das Zentrum zu schließen. Also sprich, Hoffenheim ist jetzt nicht unbedingt zu reduzieren auf einen Punkt, sondern eher eine Mannschaft, die sich anpassen kann und auch sehr anpassungsfähig ist und eine ganze Palette an Systemen hat, die sie nutzen könnten. Auch das ist natürlich jetzt nicht revolutionär, auch das sieht man häufig. Und Hertha BSC ist eine durchschnittliche Mannschaft, die sehr gut die etwas überperformt. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber Hertha BSC verkörpert in vielen Punkten das, was die Bundesliga aktuell ausmacht, also Mannorientierungen, rein das Angriffsspiel ist sehr schablonenhaft, mechanisch, aber doch auch relativ technisch sauber. Man hat einige individuelle Könner, auf die man sich dann fokussiert, wie Weiser und Ibisevic. Also insgesamt an sich eine Durchschnittsmannschaft, aber irgendwie eine sehr gute Durchschnittsmannschaft, wenn das jetzt irgendwie Sinn ergibt.
Ja, und vor allem mit der Qualität, wie auch in der Vorsaison, als wir vorne mit dabei waren, jetzt vielleicht nichts Außergewöhnliches zu machen, aber halt trotzdem die Punkte zu holen. Ja? Also das muss man ja mittlerweile auch sagen, das ist ja dann auch kein Zufall mehr. Also klar, die haben die Individualisten, Weiser jetzt auch am Wochenende wieder, da merkt man, das hat schon auch Hand und Fuß, was der in Richtung 16-Meter-Raum in der Offensive macht. Aber diese Mannschaft funktioniert so, dass man halt einfach, ja, die Punkte holt, ja, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, wenn Hertha BSC spielt, hebt sich das nicht groß ab von im Spiel von Mainz, Augsburg oder vielleicht sogar Ingolstadt, ja, was jetzt die wirkliche Klasse der Mannschaft anbelangt, aber die Punkte sind da und das war in der letzten Saison in der Hinrunde auch so.
Beziehungsweise sie heben sich eben zumindest minimal ab, weil sie...
Und das reicht, wenn sie sich minimal abheben.
Sie spielen das, was viele andere Bundesligisten spielen, nur etwas sauberer, etwas prägnanter, etwas besser zugeschnitten, taktisch etwas versierter. Also es ist so, es ist schwer jetzt da eigentlich einen Vergleich zu finden, wie man das irgendwie bildlich darstellen könnte. Aber zumindest ist bei Hertha BSC in meinen Augen das eine Mannschaft, die sehr, sehr stellvertretend für die Bundesliga steht, aber eben im Gegensatz zu anderen Teams auch weniger Fehler macht zum Beispiel. Ich meine, sie haben jetzt 17-10 Tore, ein Torverhältnis von 17-10. Also rein von den Gegentoren her, sieht ja auch nicht ganz so schlecht aus. An beiden Enden des Feldes eigentlich ein Team, was wenig Fehler macht, beziehungsweise, oder wenn dann mal ein Ausreißer, ich glaube, das war das 3-3 gegen Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere, vor einiger Zeit. Das hat nochmal, da haben sie vielleicht mal den einen oder anderen Schnitzer drin gehabt, aber ansonsten eine Mannschaft, die einerseits hinten wenig Fehler macht, individuell auch im Verteidigen immer besser wird. Und vorn dann eben ganz genau weiß, wie sie die Einzelkönner einsetzen kann. Und das ist nämlich auch etwas, was nicht jedes Team so gut kann wie Hertha BSC in meinen Augen. Also Wir wissen ja, dass eigentlich fast jede Mannschaft der Bundesliga über den einen oder anderen Ausnahmespieler, im Verhältnis gesehen Ausnahmespieler verfügt. Und manche Teams wissen genau, wie sie diesen Ausnahmespieler oder die zwei, drei Ausnahmespieler einsetzen können. Manche Teams wissen es, wie Hertha BSC. Manche Teams wissen es eben nicht und setzen dann diese Spieler womöglich in falsche Rollen ein, weil vielleicht auch eine Fehleinschätzung von Seiten des Trainers oder der sportlichen Führung vorliegt. Und das wirkt sich dann auch negativ aus, weil natürlich, wir reden gerne über Taktik und das ist sehr, sehr wichtig, aber ein Teil von strategischer Ausrichtung ist auch immer, dass man seine Top-Spieler, seine technisch versiertesten Könner und seine Entscheidungsfindungsmaschinen einfach sehr, sehr gut einsetzen soll. Also auch auf sie dann zugeschnitten sozusagen Systeme baut. Gerade wenn man eben nicht wie Bayern München oder Borussia Dortmund über 11 oder 15 Top-Spieler verfügt, sondern eben über 2, 3.
Lass uns noch kurz über die Mannschaften sprechen, die wir vielleicht ein bisschen weiter vorne erwartet hätten, die möglicherweise da das Feld noch von hinten aufrollen können. Gibt es da eine, die du am ehesten auf dem Zettel hast? Also momentan Borussia Dortmund, 5., 6 Punkte Rückstand auf die Bayern. Leverkusen hatten viele vor der Saison als vielleicht sogar Vizemeister, auf jeden Fall wieder unter den ersten 3, 4, sind aktuell 8. In den letzten Wochen jetzt so ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. 8 Punkte Rückstand auf die Bayern und ja, und dann 4 auf Hoffenheim. Und ja, Gladbach und Schalke auf 11, 12, Wolfsburg auf 14. Was glaubst du, wo werden sich die Mannschaften einsortieren? Wo hast du am meisten Hoffnung, dass es noch deutlich nach oben gehen kann?
Also einerseits Leverkusen, weil die ja gar nicht so weit weg sind. 2 Punkte in der Dortmund, wie schon gesagt hast, 4 Punkte in der Hoffenheim. Das ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt noch wirklich nicht viel. Das kann man sehr leicht aufholen. Wobei natürlich die Leverkusener in dem Sinne etwas Kopfzerbrechen bereiten könnten, weil sie doch einige schwache Leistungen in dieser Saison schon hatten, wo überhaupt nichts funktioniert hat. So gesehen, müssen wir mal abwarten. Dass nicht, dass es das so einschleift bei Leverkusen, weil sie jetzt irgendwo so mehr oder weniger oben die Decke erreicht haben. Und ich bin da mal gespannt, weil das könnte eine sehr entscheidende Saison für Leverkusen werden. Um einfach zu sehen, ob inwieweit Schmidt nochmal 5%, 10% Steigerung hier rausholen kann beim Team oder eben nicht. Deshalb sehr gespannt, weil, wie du schon gesagt hast, viele haben Leverkusen jetzt sogar schon auf Platz 2 gesehen, wegen den Umbauarbeiten beim Borussia Dortmund oder eben auf Platz 3, aber schon sehr weit oben. Jetzt miserablen Start hingelegt, dann sich etwas erholt davon, dann wieder irgendwie 2 Spiele verloren, dann wieder 2 Spiele gewonnen, also es geht so ein bisschen auf und ab. In meinen Augen hat Leverkusen eigentlich das Potenzial, aber jetzt muss Schmidt beweisen, dass er wirklich das dann auch abrufen kann, weil es geht ja auch dann darum, dass Leverkusen wahrscheinlich auch gerne mal den nächsten Schritt nochmal machen möchte. Was die anderen vom vermeintlichen Top-Teams betrifft, da sehe ich bei Gladbach nicht ganz so die große Hoffnung, dass man sich jetzt irgendwie in den ersten 3, 4 Rängen etablieren, also platzieren wird am Ende. Das sehe ich im Moment nicht, weil dafür sehen wir da doch zu viele Leistungen, die sie zeigen, zu durchschnittlich. Und auch zu fehlerbehaftet oftmals. Sie können in Partien, die sehr gut zur Mannschaft passen und in wenn alles so stimmt und es auf ihre Schnellangriffe und mit Verbindungsspieler, wenn Raphael fit ist, dann können sie Spiele sehr deutlich für sich entscheiden, aber wenn eben das nicht so klappt, dann sind sie etwas entwaffnet und Schubert dann auch, aktuell ist er nicht unbedingt der Trainer, der dann wirklich eine Antwort findet. Schalke wird jetzt für den Rest der Saison mit diesem Ballast herumlaufen, dass sie die ersten Partien alle verloren haben. Und schauen wir mal, also hast jetzt einen Rucksack von 5 Niederlagen. Das ist nach 34 Spielesaison nicht so positiv, um mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das hat man ja bei Gladbach letzte Saison auch gesehen, aber die haben es ja trotzdem dann noch bis in die Champions League geschafft. Also Schalke gebe ich aktuell eine gute Chance, dass sie in die Top 5 kommen. Wolfsburg gebe ich keine Chance, dass sie in die Top 5 kommen. Okay. Weil das ist nämlich genau eine Mannschaft, noch mal ganz kurz darauf zurückgekommen, das ist eigentlich eine Mannschaft in meinen Augen, die ist im Moment nicht, Ismail hat jetzt seinen ersten Sieg eingefahren, okay, aber die es jetzt lange Zeit nicht verstanden hat, die wichtigen Schlüsselspieler gut einzusetzen. und daraus ein System zu formen. Was ja eigentlich die Stärke war vor 2 Jahren, wo Wolfsburg eben den DFB-Pokal gewonnen hat. Da war es genau die Stärke. Und das hat man aber nicht erhalten können. Und eben gerade mit Blick auf Draxler, der ja eigentlich der Schlüsselspieler sein müsste. Man schafft es eben da nicht, sicher auch vom Spieler bedingt etwas, aber man schafft es auch selbst nicht, da ein System zu kreieren, was konstant die wichtigen Schlüsselspieler und Achsen im Team hervorheben kann und dann nutzen kann. So, also Wolfsburg, weiß nicht, das, die können natürlich noch ein bisschen aufrücken, die sind jetzt Platz 14, ich glaube, da werden die nicht bleiben, aber da ist mir zu viel in Schieflage, als dass die jetzt in dieser Saison wirklich brillante Leistung bringen können. Moment.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner, ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 10. Spieltags. Bayern München gegen Hoffenheim 1:1, schönes Tor Demirbay zum 0:1 und dann Ausgleich Zuba, Eigentor eingeleitet über Xabi Alonso Robben und dann Douglas Costa, Hoffenheim hervor mit 5 Siegen in Folge. Die Bayern hatten gute Chancen, Kopfball Müller, Pfostenschuss, Hummels, also da hätte hinten raus durchaus auch ein Sieg rausspringen können. Leipzig, Mainz 3:1, Werner und Forsberg spielen die Mainzer da ziemlich schwindelig. Werner mit 2 Toren, Forsberg das 3. und dann hinten raus noch nach einem Eckball Bell zum Ehrentreffer für die Mainzer. Hertha BSC, Gladbach 3:0, dreimal Kalou, zweimal vorbereitet von Weiser und einmal, ja, ein recht tapsiges Defensivverhalten von Gladbach, als Elvedi Westergaard anschießt. HSV gegen Dortmund, 2:5. Viermal Aubameyang und dann noch Dembélé nach Vorarbeit von Aubameyang für den BVB und ja, die beiden Tore von Müller für den HSV zum 1:4 und 2:5 am 80. Geburtstag von Uwe Seeler. Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Gacinovic mit dem einzigen Tor. 1:0 für Eintracht Frankfurt im Duell dieser, ja, beiden schon auch noch Überraschungsmannschaften. Köln 6. nach diesem 10. Spieltag. Eintracht Frankfurt 7. Dann haben wir noch Leverkusen gegen Darmstadt. 3:2. Brandt mit einem Tor und einer Vorarbeit. Aranguiz und Çalhanoğlu, die bei den anderen Torschützen für Bayer Leverkusen. Freiburg gegen Wolfsburg 0:3. Zweimal Gomez und Ricardo Rodriguez für den VfL. Schalke gegen Werder Bremen 3:1. Zweimal Schöpf und dazu Bentaleb, der weiter gut funktioniert bei Schalke 04. Gnabry mit dem zwischenzeitlichen 2:1. Und das letzte Spiel von Markus Kauzinski als Trainer des FC Ingolstadt. 0:2 Niederlage gegen den FC Augsburg. Comeback von Raul Bobadilla nach Schulterverletzung macht das 1:0 mit einem Freistoß selber in der 85. und bereitet das 2:0 für Augsburg in der 90. durch Halil Altintop vor. Konstantin, müsste noch was loswerden zu diesen Partien? Vielleicht auch zur Entlassung von Markus Kauzinski?
Angesichts meiner Erkältung und meinem ständigen Husten würde ich jetzt mal davon Abstand nehmen und zum Ende kommen. Also gerade das über Kauzinski hatten wir auch schon gesprochen.
Ja, und da muss man ja vielleicht jetzt irgendwann auch sagen, das sind halt einfach die Mechanismen des Geschäfts.
Ja,
also jetzt hieß es ja auch aus Ingolstadt, toller Typ und guter Trainer, aber ja, neuer Impuls halt einfach, ja, weil es halt einfach nicht zu funktionieren scheint. Das waren ja ganz gute Auftritte dabei, unter anderem 3:3 gegen Dortmund in jüngster Vergangenheit, wo ich finde, Ingolstadt schon auch gut Fußball gespielt hat. Aber es sind halt 2 Punkte aus 10 Spielen und das sind halt schon 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und irgendwann knallt es halt dann. So ist es.
Dann. Ja, also kann man nichts weiter dazu sagen. Also eigentlich, wie gesagt, wenn man jetzt nach 10 Spielen keinen Sieg eingefahren hat, zumindest in der Bundesliga nicht, ich weiß gar nicht, wie es im DFB-Pokal aussieht, dann ist alles gesagt, glaube ich. Das ist auch selbst in Ingolstadt, wo man wahrscheinlich etwas mehr Besonnenheit ausstrahlt als in anderen, mehr etablierten Bundesliga-Vereinen. Trotzdem, auch die wollen in der Bundesliga bleiben. Die sehen jetzt auch den Punktabstand schon. Der ist schon 5 Punkte auf Bremen und 6 Punkte auf Darmstadt. Natürlich aufholbar, aber im Abschiedskampf geht es ja ein bisschen langsamer voran mit dem Punktgewinn meistens. Und wenn sie jetzt nicht die Reißleine ziehen, die Alternative wäre jetzt gewesen, sie hätten bis zur Winterpause gewartet dann wäre möglich der Punktabstand noch viel größer. Und wir hatten ja vor einiger Zeit mit über Ingolstadt auch diskutiert. Der Kader ist nicht schlecht, der ist zusammengeblieben, bis auf Hübner, gab es eigentlich keine Veränderungen auf den Feldspielerpositionen anknüpfen. Das ist natürlich überhaupt nicht geschehen. Ist ein schweres Erbe, was man antritt, wenn man hinter Hasenhüttl kommt, der perfekt zusammengepasst hat mit der Mannschaft. Aber da muss mehr kommen. Und wie gesagt, ich habe ja die Personalie Kautschinski sowieso nie so ganz verstanden, warum man auf den um das Ding gesetzt hat. Da gibt es womöglich doch noch andere, womöglich bessere Optionen.
DFB-Pokal sind sie auch ausgeschieden. 1-4 im Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Runde. Also das war auch kein schlechtes Spiel, aber halt am Ende dann raus. Ähnlich, ja, und halt ja. Die letzten beiden Spiele seit dem 3-3 gegen Dortmund, halt zweimal 0-2 gegen Mainz in Augsburg, kein Tor. Hinten drin, zwischendrin hieß es dann mal, ich glaube, ums Dortmund-Spiel rum, von Linke, dem Manager und auch von Gärtner, dem Geschäftsführer, dass sie hinter Kautschinski stehen, aber das ist halt dann irgendwann vorbei, wenn sich die Ergebnisse nicht einstellen. HSV gegen Dortmund war finde ich schon Wahnsinn. Also klar hat Aubameyang Qualität und klar hat der BVB Qualität, aber so darfst du dich einfach halt nicht auseinandernehmen lassen. Das ist unglaublich. Und es war nicht nur so, dass es irgendwie Stellungsfehler waren oder so oder schlecht verteidigt, sondern es waren halt teilweise einfach Fehler drin, die nicht zu erklären sind, finde ich. Dieser zu kurze Rückpass von Giroud zum Beispiel oder dann alles ist ja eigentlich schon fast so entschieden, weil Spalc da vor dem 16-Meter-Raum den Ball verliert. Also da hast du irgendwie nicht gemerkt, dass der Verein eh schon in einer schwierigen Situation ist, sondern oder vielleicht ist es dann tatsächlich die Verunsicherung bei den Spielern. Aber also das war schon Wahnsinn. Da fehlen einem fast die Worte. Unsung Hero, Konstantin.
Da, um beim Thema zu bleiben, nehme ich René Adler.
Ohne jegliche Ironie.
Komplett ohne Ironie. Ich habe ihn einfach als Unsung Hero nominiert, weil er eben nicht während des Spiels einfach seine Kündigungspapiere eingereicht hat. Und deshalb ist er mein Held des Spieltags.
Wobei, beim ersten Tor sieht er schon, also bei den anderen kann er gar nichts machen, aber beim ersten sieht er schon auch sehr schlecht aus. Den Schuss von Mohr nach vorne abholt, aber er ist bei allen 5 Gegentoren alleine gelassen worden, das kann man glaube ich schon sagen.
Ja, es ist schon ein bisschen traurig, das mit anzusehen. Er hat natürlich auch in der Vergangenheit immer mal seinen Fehler drin gehabt, aber wenn man das dann mal vergleicht mit dem, was seine Vordermannschaft an Fehlern sich leistet, dann ist René Adler immer noch also ungescholten eigentlich, oder hat eine blütenreine Weste im Verhältnis. Deshalb, wie gesagt, als Torhüter muss es dann ein bisschen frustrierend sein und gerade weil beim HSV ja sowieso ich komme jetzt gleich nochmal darauf zu sprechen, aber weil HSV ist einfach irgendwie eine sehr, sehr merkwürdige Dynamik immer wieder vorhanden. Also man kann es gar nicht mehr so richtig in Worte fassen. Ich glaube, da fehlen auch mittlerweile jedem HSV-Beobachter oder HSV-Fan die Worte.
Ich nehme auch einen Torwart als Unsung Hero. Ich finde, dass über Rune Jahrstein ein bisschen zu wenig gesprochen wird, dass das ein wirklich guter Torwart ist. Also ich denke, dass es auch einer der Faktoren ist bei Hertha BSC. Der macht halt einfach die Paraden, die von ihm erwartet werden. Also das ist jetzt ein 3-0-Sieg gegen Gladbach, das ist eine klare Geschichte, aber da war zwischendrin mal klar, ein sehr zentraler Kopfball von Westergaard, den er aber über die Latte lenkt und dann war mal Stindl alleine vor ihm, dann ein Doppelpass mit Johnson. Also da waren schon Chancen da für Gladbach und er spielt aber zu null. Und ja, finde ich, fällt selten der Name Rune Jahrstein, wenn man über die besten Keeper in der Liga spricht. Vielleicht hat er da auch noch ein bisschen hin, aber als das Unsung Hero kann man ihn, glaube ich, schon mal nominieren. Zungenschnalzer des Spieltags.
Da nehme ich das Tor der Hoffenheimer. Ja, hat mir sehr gut gefallen, weil zum einen, das ging ja los mit dem Aufbaupass von Vogt, der dann gleich durch zwei bayerische Linien durchgeschnitten ist, auf die linke Seite, dann Amiri und dann nach innen gezogen, die Rücklage mehr oder weniger, der Rückpass auf Demir Bayern, der das Ding ja dann aus vollem Lauf und mehr oder weniger über den Vollspann rutschen lassend ins Dreiangelnagel. Hat mir sehr gut gefallen einfach. Hat sehr gut zusammengepasst auch. Es waren natürlich drei Aktionen, die die quasi perfekt waren und die auch notwendig waren, um das Tor zu erzielen. Interessant eben auch, weil Kevin Vogt jetzt nicht unbedingt sich einen Namen gemacht hat als, sagen wir mal, Weltklasse-Aufbauspieler. Aber in dem Moment hat er mal einen eingestreut, so einen kleinen Hummelspass.
Diese zentrale Position in der Dreierkette, um vielleicht nochmal kurz bei Vogt zu bleiben, die liegt ihm auch ganz gut, oder? Also diese Dreierkette, die jetzt Hoffenheim da gespielt hat gegen die Bayern mit ihm, eben mit Süle und mit, wer war der Dritte? Hande. Auf jeden Fall sieht die gut aus mit Kader Schabek und Zuber dann als Wingbacks. Oder? Ist das eine Rolle, die Vogt liegt?
Ja, weil man natürlich auch da relativ leicht umstellen kann, also ins Mittelfeld ziehen. Da gibt es dann auch verschiedene Optionen, die Nagelsmann dann schon im Spiel hat, ohne personelle Wechsel vorzunehmen. Und was auch in dem Spiel hier nochmal sehr deutlich wurde gegen Bayern, ist, weil man ja doch auch eine gewisse Lücken hatte im Zentrum, dass dann Vogt immer wieder mit sehr gutem Timing rausgestoßen ist, also quasi vorgedeckt hat. Und das hat eigentlich auch gut funktioniert. Wenn dann der zentrale Verteidiger rausstößt, dann ziehen sich die beiden Halbverteidiger zusammen, um natürlich trotzdem eine Art Viererkette dann zu bilden. Und da muss das Timing natürlich stimmen. Also in dem Moment, wo der einer der Verteidiger meistens ja eher ein Halbverteidiger, hier in dem Fall Zentralverteidiger, rausrückt, dann muss sofort die Umstellung dahinter passieren. Ansonsten hat man womöglich bei einer schnellen Ablage des Gegners dann ein komplett offenes Zentrum, was dann von jemand wie Lewandowski oder Robben ja sehr schnell genutzt werden kann.
Der von dir vorher schon angesprochene Hübner ist der andere Halbverteidiger gewesen, mit dem in Gefallen. Also Vogt, Süle und Hübner und dann eben Zuber und Kader Schabek auf den Außenpositionen, wenn es eine Fünferkette ist. Kopfschüttler des Spieltags.
Ich bleibe in der Bundesliga dabei. Ich habe das Spiel Arsenal gegen Tottenham gesehen und sage mal, Kevin Wimmer war in der engeren Auswahl. Wer das Eigentor gesehen hat, war gerade, also es war, hat auch so sehr gut zu Wimmer gepasst, zu Wimmers Leistung und insgesamt auch irgendwie hat meine österreichischen Freunde, die machen sich immer etwas lustig über Wimmer, was vielleicht ein bisschen böse ist, aber ja. Okay, ich bleibe in der Bundesliga und nenne als Kopfschüttler einfach den Hamburger SV. Als Gesamtkunstwerk.
Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke dir.
Wer ist jetzt eigentlich Sportdirektor beim HSV? Ja, danke dir. Ich war da nur verwirrt. Es gab da verschiedene Meldungen.
Ich fand den Tweet ganz lustig, dass Christian Hochstädter eine gute Wahl wäre, weil er kennt sich in der zweiten Liga super aus. Hat irgendjemand geschrieben.
Oh, das ist bitter.
Das ist bitter, ja. Nächste Woche wieder, oder übernächste Woche nach der Länderspielpause, wieder mit dem Christopher natürlich auch. Da haben wir dann, glaube ich, an dem Spieltag haben wir dann, glaube ich, schon wieder Bayern-Dortmund, oder? Ah ja,
am 19. November ist das genau. Leverkusen-Leipzig.
Ja, da sind schöne Spiele dabei. Ja, da können wir so über ein paar Spiele.
Dabei. Ja, dann über ein paar Spiele. Hoffenheim-Hamburg kann auch interessant werden, weil Hoffenheim ist ja gerade dabei, durchzustarten, während Hamburg so vor sich hin stolpert.
Leverkusen-Leipzig schon am Freitag. Ah, das ist ein schöner Spieltag mit Leverkusen-Leipzig am Freitag. Dann am Samstagnachmittag, ja, unter anderem
Gladbach-Köln.
Derby. Ja, genau, Derby. Um 18.30 Uhr Dortmund gegen Bayern. Am Sonntag dann Hoffenheim HSV und dann noch Werder gegen Frankfurt zum Abschluss. Also, genug Gesprächsstoff. Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Twitter-Handle ist @check_pod und die Facebook-Seite ist www.facebook.de/der-vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.